So, Leute. Ach, guck mal, mein Manager ist am Start. Pog. Hat Hetzner schon was geschrieben? Lass mich gerade mal gucken. Weiß nicht, ob ich am Wochenende streamen muss oder nicht. Also, ich meine, ich streame eh, aber je nachdem was. Nee, anscheinend noch nicht. Ja, danke für den Sub. 26 Monate. Massive High IQ hier. Platz der Kopf, fast. Wobei, der Code geht schon, oder? Der neue. Egal, den neuen Code, den kriegt ihr dann am Wochenende wahrscheinlich. Muss ich mal gucken. Je nachdem, ob wir uns, ja, verraten wir erst am Wochenende. Es gibt einen neuen Code, aber der ist noch nicht offiziell. Also das müssen wir mal abwarten. Wieso steht da bis zum 31.12.? Nee, das ist Absicht. Das war so. Ich habe keinen Code. Zumindest noch nicht offiziell für dieses Jahr. Weil die müssen uns auch noch einen Tracking-Link schicken, fällt mir gerade ein. Weil ohne Track, also ich brauche den Tracking-Link nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es denen mit Tracking-Link lieber ist. Leute, soll ich euch mal was zum Keck W erzählen von der Arbeit? Oh, guck mal, der Weihnachts-Keck ist am Start. Den lassen wir jetzt mal kurz. Tracking, ja, hier, guck, da siehst du doch, Tracking. Dass man sieht, dass sie sehen, ob das viele Leute einlöst. Bestimmt alles DSGVO-konform, ist nicht mein Problem. Ja, ich erzähle euch was Lustiges. Wir hatten vor zwei Tagen, ich dachte schon, nee, heute war es nicht, muss gestern gewesen sein, oder? War das heute? Weiß gar nicht, ist auch egal. Nee, ich glaube, es war gestern. Wir hatten gestern, habe ich mitbekommen, von unserem Support, also was heißt Support? Ich sage immer Support, das ist ja eigentlich gar nicht der Support. Das sind eigentlich die 24/7 Monitoring, Überwachung und sowas machen. Aber da rufen halt auch Leute an und ja, das ist, deswegen sage ich immer Support. Eigentlich ist es nicht Support. Eigentlich ist es eher, wie heißt denn sowas? Operation Center oder sowas. Keine Ahnung, wie man sowas nennt. So Leute, die halt Schichtarbeiten 24/7 da sind und gucken, wenn was ausfällt und das dann eskalieren in die richtigen Leute. Zumindest, es kam. Ich verstehe mich mit denen ja recht gut und ich krieg da auch so die Sachen mit. Es kam gestern eine Monitoring-Meldung. Parkhaus Switch down. Da habe ich gedacht, hä? Also haben die mich gefragt, Max, weißt du, was das ist? Keine Ahnung. Was soll das sein? Ich wusste gar nicht, dass wir ein Parkhaus haben. Und dann meinten die, ja, ich auch nicht. Niemand weiß, welches Parkhaus und niemand weiß, welcher Switch down ist. Aber das Monitoring meckert Parkhaus Switch down. Oder besser gesagt, Parkhaus SW down. Und es ist jetzt down und keiner weiß genau, was down ist. Das ist so der typische Business Strongs Enterprise Wahnsinn. Kommt irgendeine Monitoring-Meldung, ist angeblich ganz schlimm und keiner weiß, was es bedeutet. Mal davon abgesehen, es hat sich auch keiner beschwert bis jetzt, dass der Parkhaus Switch down ist. Also, ergibt wenig Sinn. Die lecken halt alle Critical Information. Ja, ist es. Es ist ein Wort. Ich habe das gestern schon aufgenommen. Alles. Weil ich gedacht habe, ich habe heute keinen Bock zu streamen, denn dann nehme ich das schon mal auf, Tag vorher. Pog. Aber das ist mit AI. Also ich bin von gestern, aber mit AI. Also ich kann meine Antworten anpassen an den Chat von heute. Und das geht nur wegen 500 IQ durch die ganzen Prime-Subs. Es ging doch mal mit, war das Streamlabs? Irgendeiner dieser Streaming-Services hatte doch mal einen Bug, dass du im Chat, in den Donation-Messages, dass du in den Donation-Messages irgendwelche Sachen ausführen konntest, die du nicht ausführen können solltest. So nicht lang her, 1-2 Jahre. Das ist das, wo die ganzen Streamer Panik geschoben haben und auf einmal irgendwas passiert ist, an Meldungen und komische Sachen waren, weil du irgendwie die Donation-Messages manipulieren konntest, so ungefähr. Du hast dann wahrscheinlich auch ein Semikolon reingemacht und dann hat das irgendwas ausgeführt, also. Tja, das ist alles nicht so sicher. Wir müssten, ja. Ne. So, ihr sollt nicht spenden. Zumindest nicht mir. Und auch nicht irgendwelchen komischen großen Streamern und kleinen Streamern. Ihr könnt davon ausgehen, ich meine, außer der Streamer, der ist wirklich arm dran, okay. Ihr könnt davon ausgehen, dass den meisten Streamern auf Twitch eigentlich ganz gut geht. Spendet's lieber an euer lokales Tierheim oder sowas, anstatt irgendwelche random Dudes auf Twitch. Was verdient ein Schulleiter? Boah, das ist auch so ein Job, den ich im Leben nicht machen möchte. Wir lassen uns mal ein bisschen wieder tolle Sachen erklären. Ja, ich bin ein bisschen kaputt heute und ich habe irgendwie Kopfweh auf der linken Seite. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, du kannst den Chat heute nicht alleine lassen. Habe ich doch angeschmissen. Ist schon ein bisschen spät. Ich bin bloß 1,5 Stunden da. Ja, Chat, habe ich irgendwas verpasst? Gibt's irgendwas Spannendes? Ich habe keine IT-News verfolgt die letzten Tage. Ich war gestern, vorgestern, glaube ich, auch nicht auf Twitch. Ich habe nichts mitbekommen, gar nichts. Instagram-Hacker-Truppe. Oh, nee. Nee, Leute. Da haben wir uns das letzte Mal ein Video von angeguckt. Das war, naja. Naja. Neue .NET Preview. Echt? Ach ja, 6. Ja, .NET 7 Preview 6. Das habe ich gesehen, dass das raus ist, aber ich habe... 7 gibt's auch schon? Nee, ja. Das habe ich gesehen, aber da ist nichts wirklich Spannendes für mich dabei gewesen. Irgendwelche High-IQ-Filefertige JSON-Serializer-Dinger, das habe ich schon gesehen. Also sprich... dass du jetzt irgendwelche Sachen custom serializen kannst, was ich wahrscheinlich nie verwenden werde. Ich muss ehrlich sagen, ich verwende eh nicht den eingebauten JSON Serializer, ich verwende immer noch JSON.net. Der Discord ist nicht am Start. Tja. Den Rate Limit, da habe ich noch gar nicht gesehen. Wo ist denn der Rate Limiter? Das hat Heise bestimmt wieder nicht reingeschrieben. Hier, gucken wir mal. Rate. Limit? Nach was soll ich? Nach was? Announcing Rate Limiting for .NET. Was? Ah. Ach, das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht so blöde. Auf was bezieht sich das? Das kannst du für alles verwenden, ne? Das muss nicht zwangsläufig Netzwerk-Traffic sein. Aber das kann, also mit Reactive Extensions ging das ja auch schon bis zum gewissen Grad. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, habe ich nie verwendet. Mint 21 Beta Release. Verwendet jemand von euch, also jetzt nicht das Beta-Release, verwendet jemand von euch regelmäßig Linux Mint? Weil ich wollte morgen ein Video machen, nicht wirklich zu Linux Mint, sondern dass Linux für viele Leute auch keine Lösung ist. Weil mein Wind, das muss ich euch mal kurz zeigen, Twitter, wobei nein, nicht Twitter, Nitter, Nitter. YouTube ist, der YouTube-Algorithmus ist nämlich der Meinung, dass nach 96 Tagen mein Windows 11 Video ganz hart promotet werden muss. Habe ich nichts dagegen? Soll mir recht sein? Ist jetzt nicht so, dass ich sage, nein, YouTube, bitte promote meine Videos nicht. Ja? Aber YouTube ist der Meinung gewesen, 69 Days, jetzt wird es mal Zeit, das Video zu promoten. Und ich habe jetzt unter dem Video relativ oft gelesen, also es geht um dieses Video. Es geht um dieses Video, ja. Und ich habe jetzt hier schon echt, ich kann es euch jetzt nicht alles zeigen, aber wenn ihr hier durchscrollen würdet, was ich ja mache, weil ich lese quasi fast alle Comments, gibt es viele Kommentare, die schreiben so nach dem Motto, ah, bin schon lange auf Linux umgestiegen oder wird doch Zeit, dass ich auf Linux umsteige und so Zeug. Und ich wollte einfach mal ein Video mitzumachen, dass für viele Leute Linux wahrscheinlich nicht die Lösung ihrer Probleme ist. Weil das ist nicht die Oma, die einfach nur einen Browser braucht oder so, der man im Zweifelsfall auch in Chrome OS oder sowas hinstellen könnte. Das sind Leute, die sind angepisst von Windows, zu Recht. Aber das sind Leute, die machen typische Windows-Workflows. Ja, die machen Steam auf, schmeißen Steam-Spiele an, die machen Epic-Zeug auf, spielen Fortnite und sonstige Geschichten und verwenden irgendwelche Adobe-Produkte und hast du nicht gesehen. Also, die meisten Nutzer werden wahrscheinlich, auch wenn sie das denken, nicht wirklich glücklich werden mit Linux. Dazu kommt, dass ja dank diesem tollen 50 Jahre altem Command-Fenster von Windows, wo man jetzt übrigens seit ein paar Versionen wenigstens die Schriftgröße halbwegs scrollen kann, die Leute panische Angst vor Kommandozeile haben. Und das Problem ist halt, dass du mit Linux nicht weit kommst, wenn du Angst vor der Kommandozeile hast. Und ich finde, das sehen auch viele Leute falsch. Die sagen dann sowas wie, ja, ich verwende Linux Mint, da muss ich auch gar nicht ins Terminal und sowas in der Richtung. Aber ich finde, das ist der falsche Ansatz. Also man kann da die Linux-Distribution und auch Linux Mint jetzt nicht daran messen, wie oft man ins Terminal muss oder nicht. Weil im Vergleich zum Windows-Terminal ist das ja was Positives bei Linux, wenn du was im Terminal machen kannst, weil du es dort meistens besser konfigurieren kannst als über irgendwelche GUIs. Unter Linux ist es umgedreht. Die meisten Config-GUIs sind scheiße. Dafür kannst du über Kommandozeile tatsächlich brauchbar konfigurieren, was du unter Linux nicht kannst, was du unter Windows nicht kannst. Wenn du unter Windows kein Setting-GUI hast, dann gibt es noch irgendwelche komischen Registry-Hacks oder du hast verloren. Und das heißt im Endeffekt, du kommst unter Linux nicht am Terminal vorbei, wenn du es ordentlich verwenden willst. So, und das ist kein Nachteil, sondern ich finde, das ist ein Vorteil, weil eben Linux ein ordentliches Terminal hat und das Terminal eben eines der ja großen Vorzüge. Wow. Alter, was ist das für ein Hintergrund? Bing Image of the Day. Monka S. Die gucken mich so an, ey. Leg sie weg. Aber richtig. Monkers. Ja, und so ein ordentliches Terminal gibt es halt unter Windows nicht. Ich meine, die haben jetzt das geschafft. Ja, dieses neue Windows-Terminal. Das ist. Naja. Das ist brauchbar. Das ist brauchbar. Aber ganz im Ernst, mir ist jedes Linux-Terminal immer noch lieber. Vor allem, weil da standardmäßig Bash oder CLSH kommt. Ja, es gibt jetzt ja auch die Möglichkeit mit WSL, aber selbst dann ist mir ein Linux, ein echtes Linux mit Terminal lieber. Und deswegen werden die meisten Leute unter Linux wahrscheinlich auch nicht glücklich werden, wenn sie mit dem Windows, wie sagt man heute so, mit dem Windows-Mindset rangehen. Das hat auch keinen Sinn. Die erwarten quasi ein Windows, was nicht nervig ist wie Windows, aber sich sonst verhält wie Windows. Und da wirst du keine Linux-Distribution finden, die das macht. zumal ihre ganzen Standard-Workloads, die sie so haben, von den Programmen, die sie verwenden, wahrscheinlich unter Linux so gar nicht gehen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der wird dann wieder in den Kommentaren unter diesem Video schreiben: Aber Max, bei mir hat das geklappt und ich spiele alle meine Spiele auch auf Linux. Ich kann ihm jetzt nicht sagen, du erzählst Mist, weil ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Aber ich bin mir da relativ sicher, dass diese Leute Mist erzählen. Weil, jetzt mal im Ernst, man muss sie nur mal einen Blick werfen in die Kompatibilitätsliste von Wine und, wie heißt diese andere Kompatibilitätsliste? Es gibt das Wine HQ und wie heißt das andere? Ja, Proton ist da auch dabei. Wie heißt denn diese Seite? ProtonDB sogar? Nee, oder? Ja, doch, genau. Ja, man muss ja bloß mal in diese Liste reingucken. Und wo ist denn hier die Übersicht? Ja, also es gibt durchaus mittlerweile im Vergleich zu früher ordentlich viele Spiele, die laufen, aber eine Vielzahl und gerade der größeren neuen Games, die rauskommen, die kannst du knicken. Und wenn die ihr Anti-Cheat-Zeug in Zukunft nicht anpassen, kannst du es eh komplett knicken. Ich bin ja begeistert, dass Cyberpunk wenigstens ganz gescheit läuft. Wobei man halt sagen muss, eigentlich ist alles, zumindest ist das im Wine HQ gewesen, es ist, okay, runs perfectly after tweaks, das ist okay. Also im Wine HQ ist es halt so, alles unter Platinum kannst du eigentlich gar nicht gescheit spielen. Das halte ich aber für ein Gerücht. Das mag vielleicht bei den offiziellen Anti-Cheats funktionieren, die Valve entwickelt hat, oder vielleicht auch bei Easy Anti-Cheat oder so, was angepasst worden ist. Aber die Sachen von Valorant oder Pupke oder sonst was oder Mail.ru Anti-Cheat, was kein Witz ist, es gibt Spiele, die verwenden sowas. Wirst du da so nicht so einfach sehen. So, und ich finde, daran sieht man es schon. Es ist halt nicht so einfach. Es läuft im Vergleich zu früher sehr viel. Guck mal, sogar so Sachen wie Monster Hunter und so laufen gut. Das ist nicht schlecht, ja. Aber es gibt genug Sachen, die nicht gescheit funktionieren. Und dann kannst du nicht mehr das machen, was die meisten Leute machen. Steam öffnen und sich ein neues Game kaufen, auf Play drücken und spielen. Das ist dann halt nicht. Und damit hast du ganz andere Probleme, wenn du GPU Pass-Through und VM machst. Zumal das definitiv kein Einsteigerthema ist, was einfach mal irgendein Umsteiger macht. Zumal die Umsteiger hier weg wollen von Windows. Genau, Epic Store und Gedöns gibt's ja auch noch. Also es ist halt nicht so rosig, wie sich das manche vorstellen. Und wenn Leute damit halt rangehen, ihnen geht Windows auf den Sack und deswegen wechseln sie jetzt auf Linux, denen kann ich Brief und Siegel drauf geben, diese Leute, wenn sie quasi Linux als reinen Windows-Ersatz sehen und erwarten, dass es quasi wie Windows ist, nur ohne das Nervige, den gebe ich da Brief und Siegel drauf, die sind in 2 Wochen wieder unter Windows und haben da keinen Bock mehr drauf. Deswegen finde ich, ist es auch überhaupt nicht förderlich. Es gab ja mal so einen Trend, dass Linux-Distributionen aussehen wollten wie Windows. Ich weiß nicht, ob es das heute noch in dieser Form gibt, aber es gab mal vor ein paar Jahren so einen richtigen Trend. Da gab es am laufenden Band neue Distributionen, die geworben haben damit, dass sie quasi für Windows-Umsteiger sind und quasi so aussehen und sich so bedienen lassen wie Linux, wie Windows unter Linux. Halt, ob das jetzt quasi Startmenü hatten und gescheit vorinstallierte Sachen. Manche haben sogar Windows-Hintergründe genommen und sowas. Und das, finde ich, war echt bedenklich. Nicht wegen Copyright-Zeug, das ist mir vollkommen egal. Ich fand das bedenklich, weil das die Leute quasi noch bestärkt hat da drin, zu auf Screenshots zu glauben, das wäre irgendwie 1:1 Windows-Replacement. Und das ist es halt nicht. Spätestens wenn du deinen Browser aufmachst, gehst auf YouTube und stellst fest, das ist das erste Beispiel, was mir jetzt einfällt, du gehst auf YouTube im Browser, stellst fest, oh, guck mal, ich habe hier auf einmal 80% CPU-Auslastung beim Video gucken. Und dann musst du irgendwie versuchen, GPU-Decoding unter Linux einzurichten. Vielleicht tue ich den Browser-Entwicklern auch Unrecht, vielleicht geht das mittlerweile easy out of the box überall, aber ich habe meine Zweifel. Die haben das Active Directory kopiert, nicht schlecht. Naja gut, Samba macht schon lange Active Directory, aber halt nicht in den Details, wie das Microsoft macht. Murkser, dankeschön für den Sub. Ich mach große Bogen um Windows und... Ja, also wenn ihr hier durchscrollt, ihr werdet sehen, ganz... Guck hier, der erste schon, Linux. Windows wird irgendwann mal ein Linux mit Windows-Oberfläche sein. Da habe ich halt meine Zweifel, ob das so ist. Wie kommt der denn da drauf? Ich finde, ich benutze es zwar kaum, da ich hauptsächlich macOS und Linux, aber... Schon toll. Okay, ich lasse mir gefallen, dass Windows 11 modern aussieht. Toll, weiß nicht. Linux, okay, in die Richtung. Windows wird irgendwann mal ein Linux mit Windows-Oberfläche sein. Im Leben nicht. Garantiert nicht. So, und ganz viele Leute schreiben hier sowas. Linux umsteigen, Linux umsteigen. Guck, genau, hier. Bei mir kommt nach Windows 10 wahrscheinlich Ubuntu oder Linux Mint oder ähnlich zum Einsatz. Ja, ja. Das denkt man sich so. Aber ich, wie gesagt, ich gebe euch Brief und Siegel drauf. Die Leute sind in 2 Wochen wieder da. Wenn die halt mit diesem... Das ist ja quasi wie Windows, nur ohne nervigen Sachen von Windows rangehen. Den Witz verstehe ich nicht. Ich vermute, du möchtest sagen, dass man unter Windows dann auch Arch by the way sagen kann, oder was? Oder wie jetzt? Microsoft ist Legacy-Code doch vollkommen egal. Ich meine, sieht das irgendwie so aus? Und noch ein besseres Beispiel. Ich habe das ultimative Beispiel, Leute. Für Legacy Code. Sieht das irgendwie so aus? Sieht das hier irgendwie so aus, als interessiert sich Microsoft für Legacy Code? Das da, guck mal, das hier. Machen die einen Eindruck, als interessieren die sich für Legacy Code, ja? Guckt euch mal das Icon an. Das ist 1:1 aus Windows 3.1. Übrigens der Witz, dass das immer noch der Icon-Customize-Dialog ist, gell? Ich meine, ich denke mir halt, Icon-Customizen kann doch jetzt nicht so das abgedrehte Ding sein. Dass es immer noch so letztes Jahrtausend ist. Guckt euch das hier an. Das kommt aus Windows 3.11. Guckt euch mal Pixel an. Das ist ein 16x16 Pixelbild oder ein 8x8 Pixel. Das sind 2x2 Pixelbild, Alter. So wenig Details, wie das hat. Windows 11 Preview. Ich weiß, wir haben zusammen geguckt hier. Ist immer noch so. Also... Das ist nicht so, als würde die das interessieren, als dass das Legacy-Code hat. Das ist denen vollkommen egal. Die Leute haben ja gar keine andere Wahl, als Windows zu verwenden. Zumindest die Leute, die eben sowas machen wollen wie Epic, Steam, GOG, was. Gibt's eigentlich GOG für Linux? Wahrscheinlich nicht. Oder? Nö. Siehste? Oder muss man das mit Wine emulieren, oder? Nee, Microsoft hat eine andere Taktik. Die lassen den Legacy-Code einfach unverändert drin. Und da schimmelt da vor sich hin. Die maintainen da einfach nichts mehr. Habt ihr übrigens... Ach, mir fällt doch was ein. Habt ihr mitbekommen? Red Pleat. Habt ihr das mitgekriegt? Wo man jetzt... wieder Secrets aus dem RAM leaken kann? Und soll ich euch mal was sagen? Also wenn ich euch jetzt frage, was meint ihr? Welches Betriebssystem ist davon oder sagen wir mal, welches Betriebssystem ist nicht betroffen? Windows oder Linux? Was meint ihr? Solaris, ja. Ich sag's euch, Windows. Zumindest vor 2 Tagen, wo ich geguckt habe, es war diesmal tatsächlich so, dass anscheinend, ich warte mal gucken, was Heise dazu sagt, ja. Also ich habe nämlich bei Intel im Blog geguckt. Ja, steht ja hier. Ich hatte bei Intel im Blog-Eintrag geguckt und Windows ist nicht betroffen. Anscheinend ist wirklich nur Linux betroffen diesmal. Wobei man halt sagen muss, es ist kein Linux-Problem an sich, sondern es ist immer noch ein Problem von der CPU. Warum, kann ich euch ehrlich gesagt jetzt nicht genau erklären. Wahrscheinlich, weil Linux irgendwelche FiFET-Optimierungen hat, die Windows nicht hat. Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So genau habe ich es mir nicht durchgelesen, dass ich das erklären könnte. Aber was sagt denn Heise dazu? Hier, keine zusätzliche Bedrohung Windows da. Ja, ist doch geil. IT-News für Profis. Steht halt nichts drin. Warum Windows nicht betroffen ist, aber okay. Ja, diesen Blog-Eintrag von Intel, den kenne ich. Nee, das nicht. Ach hier, genau. Weil Windows IBRS verwendet. Ich kann euch beim besten Willen nicht sagen, was IBRS ist. International Business Reply Service. Branch Restricted Speculation. Okay, das ist irgendwelche CPU-Optimierungsgeschichten, dass die, also ich rate jetzt einfach mal anhand des Namens, ich weiß es nicht, dass die CPU quasi versucht zu erraten, was als nächstes ausgeführt werden muss bei einem If. Das war ja das Problem auch schon bei Meltdown, ja. Bei Meltdown war es so, falls sich noch irgendjemand an Meltdown überhaupt erinnern kann, weiß gar nicht, ob es die Seite noch gibt. Gibt es die Webseite von Meltdown überhaupt noch? Na wurscht. Zumindest so war es ja auch bei Meltdown. Wenn ich das noch richtig zusammenbekomme, wie das funktioniert hat. Und ich denke mal, das wird in eine ähnliche Kerbe schlagen. Bei Meltdown war das ja so. Die haben der CPU gesagt, hier Firma aus, und dann kam ein If und die CPU hat den falschen Branch vom If ausgeführt, predictive. Es kann sein, dass ich es durcheinander bringe, aber so ungefähr. Also sprich, es ist ja so, wenn die CPU was ausführt, die macht ja quasi out of order execution, also sprich, es kann sein, dass ich mit Spectre durcheinander bringe. Ich bin mir aus dem Kopf nicht mehr ganz sicher. Zumindest bei einem dieser Sachen, bei Meltdown oder Spectre, war es so, die CPU hat predicted, was als nächstes ausgeführt wird. Und normalerweise läuft das so, ja, die CPU kommt an ein If und, naja gut, die CPU muss ja dann warten oder nachladen oder was auch immer oder eben schon mal weiter ausführen in der Hoffnung, sie führt das Richtige aus und kann das Ergebnis nachher verwenden. Und wenn dann rauskommt, dass das If eigentlich den anderen Branch, also dass der andere Branch ausgeführt werden sollte, also sprich der Else Branch, und es hat es im If ausgeführt, also es hat an der falschen Stelle weitergerechnet quasi, dann hat die CPU das verworfen und du hast nie in dem ursprünglichen Programm das Ergebnis gesehen. Also dementsprechend konntest du nicht einfach sagen, ich führe jetzt mal was aus. Also du konntest beispielsweise sowas hier machen, sinngemäß. Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Du konntest quasi sinngemäß sowas hier machen hier, was weiß ich. If load aus Memory, so bla bla bla, wenn das, der Wert da drinne gleich Kekkel ist, dann führst du aus printf Lull und, oder ist eigentlich egal, ja. So, und dann führst du aus Print, dann gab es ein Else und im Else stand dann sowas wie hier, open, oder was weiß ich, hier, Kernel-Adresse, read, root-Passwort. So, so sinngemäß war das. So, und jetzt ist die CPU hier an dieses if gekommen. Das ist jetzt die ganz vereinfachte Variante. Wer es genau wissen will, ich habe mal ein Video dazu gemacht und da wusste ich es noch besser, von was ich rede. Ist aber auch schon 2 Jahre her. Zumindest, wenn die CPU an diese Stelle gekommen ist, muss nachgeladen werden aus dem Speicher. Das heißt, die CPU muss warten, weil es muss erstmal was aus dem RAM nachgeladen werden. Die CPUs heute sind relativ clever. Die CPU versucht jetzt quasi zu erraten, welcher dieser beiden Sachen wohl ausgeführt werden muss. Und jetzt gehen wir mal von aus, die CPU führt weiter Sachen aus. Normalerweise müsste die hier warten, weil laden aus dem Speicher, aber warten ist doof. Dementsprechend macht die CPU einfach schon mal predictive weiter. Das heißt, die CPU rät jetzt, aha, der else-Branch von diesem if soll ausgeführt werden. Und in diesem else-Branch steht, ach, wir lesen mal aus dem Kernel-Speicherbereich das Root-Passwort aus. So, dann kommt die CPU zurück und stellt fest, oh, Moment. Eigentlich sollte das printf ausgeführt werden und ich verwerfe das hier wieder. Oder selbst wenn das else ausgeführt werden soll, dann gibt es irgendwie einen, was weiß ich, Permission-Denied-Fehler oder sowas. Den Permission-Denied-Fehler gibt es aber erst, wenn das hier wirklich ausgeführt werden soll. So, das ist einfach dazu da, aus Performance-Optimierungsgründen, dass die CPU weiterrechnen kann und nicht warten muss. Und meistens funktioniert das auch. Weil wenn die CPU weitergerechnet hat und es soll wirklich das hier ausgeführt werden, ist gut, ist schneller, weil die CPU nicht warten musste und das schon mal im Voraus ausgerechnet hat. So, und was die jetzt gemacht haben bei Meltdown, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, die CPU verwirft das hier komplett. Also du siehst nie in deinem Programm wirklich den Wert aus dem Kernel-Adressbereich. Aber du kannst... Und das ist das, was halt diese wahnsinnige FIFAT-Geschichte bei Meltdown gewesen ist. Du kannst jetzt durch Timing, also durch Abfragen, kannst du versuchen, Sachen aus dem Speicher auszulesen, nochmal. Die darfst du zwar nach wie vor nicht auslesen, aber an der Stelle, wo der Zugriff auf den Speicher schneller geht, weißt du, es war die Stelle, wo vorher schon mal predictive was ausgelesen wurde. Also du kannst quasi dann dadurch erraten, an welchem Array-Index du auf den Speicher zugreifst und der Speicherzugriff schneller ist. Das kommt dann wohl nicht aus dem Speicher, sondern aus dem CPU-Cache. Und wenn es aus dem CPU-Cache kommt, dann müssen das die Sachen sein, also der Index ist quasi der Bytewert, der vorher aus dem Kernel-Adressbereich ausgelesen wurde. So ungefähr hat das damals bei Meltdown funktioniert. Und das war halt echt sehr, sehr Six-Header-mäßig. Und diese ganze Side-Channel-Attacken, das ist äußerst Five-Head alles. Das ist wirklich Massive Brain. Ich habe dazu mal ein Video gemacht hier da irgendwie. Gucken wir uns das nicht an, 28 Minuten. Da habe ich irgendwie Array-Zugriffe im RAM und so gesagt. Genau, das hier unten ist das eigentliche Assembly-Zeug, was ausgeführt wird. Das steht hier auch. Hier ist auch die Erklärung. So. Und zumindest wird dann geguckt, wie schnell das Ganze geht. Und man bekommt anhand des Indexes raus, was denn wohl der Kernel, der Wert war, der aus dem Kernel-Bereich ausgelesen wurde. Das ist nicht schnell. Das ist auch nicht gut zuverlässig, aber man kann es halt viel und oft ausführen. Ja. So, genau. Und ich vermute mal, in der Richtung sind diese ganzen neuen Attacken auch. Ohne dass ich es weiß, wie gesagt, ich habe das hier alles nur überflogen. Also ich habe keine Ahnung, ob das in dem Fall exakt auch sowas ist, aber ich vermute es jetzt einfach mal. Wenn es hier irgendwie was von Branch Prediction und sowas steht. Ja, und lustigerweise ist Windows nicht betroffen. Wie geht's dem Parkhaus-Switch? Ja, habe ich am Anfang was zu erzählt. Also, es kam gestern bei unserem Support, kam eine Monitoring-Meldung. Parkhaus-Switch down. Und da haben sich alle so gedacht, was? Und dann habe ich das mitbekommen, weil die haben mich gefragt, haben gesagt, sag mal, Max, was denn für ein Parkhaus-Switch? Kennst du den? Ich hab gesagt, nee, kenn ich den. Haben wir denn ein Parkhaus? Und man, nee, wir haben überhaupt kein Parkhaus. Also, ich weiß nicht, welcher Parkhaus-Switch. Und es wusste auch keiner. Und ein bisschen rumgefragt, keiner wusste, ob wir ein Parkhaus haben. Die Leute aus dem Support nachgefragt, ja, welches Parkhaus, welcher Switch, ist irgendwas kaputt? Nee, wir haben kein Parkhaus, keiner wusste, welches Parkhaus. Und wir haben jetzt die Vermutung, dass es wahrscheinlich kein Parkhaus ist, sondern einfach der Keller, wo es halt ein paar Parkplätze gibt. Und dort ist angeblich was ausgefallen, aber es ist nichts kaputt. Und es ist auch nicht, dass sich einer beschwert hat. Und es weiß auch niemand, welcher Switch. Also der Parkhaus-Switch ist immer noch kaputt. So ist das halt. So ist das halt. Wenn man irgendwie 15.000 Netzwerkgeräte oder so über Frankfurt verteilt hat. Keine Ahnung. Dann blickt man halt irgendwann nicht mehr durch. Ja, Profis am Werk wieder. Das ist jetzt quasi wie Microsoft Legacy Code, genau. Sei mal froh, dass es nicht Stolen Access Point ist, weil Stolen Access Point könntest du Free Entertainment machen. Stolen Laptop, Moment. Overrated, debated, outdated, never sub, never donated, Free Entertainment, Neighbors Wi-Fi, Stolen Laptop. Keine Ahnung, ich krieg's nicht mal alles zusammen. Never sub, never donated, adblock on, stolen laptop, neighbor's wifi, mama's house, stolen solar panels, stolen suns. Moment, das ist nicht den ich kenne. Wie wäre es mit einer Doku? Für was? Von was? Moin, wie bezahlst du eigentlich bei deinen Kurztricks um die Welt? Dein YouTube war gestern in Indien, da ging's nur Visa. PayPal. Bezahle ich die? PayPal. Kannst PayPal bezahlen. YouTube Indien. Du musst dafür ein Payment-Profil in deinem Account anlegen. Oh, wann OnlyFans? Wieso wollt ihr Fußbilder oder was ist hier los? Oder Finger. Gachi Roll. Knie. Auch, ja, okay. Ja, gibt ja Leute, die stehen auf Knie. Das ist auf OnlyFans bestimmt verboten. Ach so, das meinst du? Nee. Sowas gibt's bei uns nicht. Naja, doch schon, aber anscheinend hat's auch nichts gebracht. So, empfiehlt uns YouTube irgendwas Spannendes, zeig mal hier. Probably coolest Glitch. Das ist ein MW2 Glitch. Also ein MW2 2011 oder wann das kam, Glitch. Oh, der Kerl schon wieder. Wetten? Ich guck das Video jetzt nicht. Wetten, dass das Exploit wieder total unspektakulär ist? Also so nach dem Motto, man kann sich durch Gutscheincodes 30 Cent generieren oder so und auch nicht unendlich, sondern immer nur eins auf einmal oder sowas. Die Videos sind teilweise echt total übertrieben. Der erzählt die ganze Zeit so, als kommt jetzt der größte Leak und der größte der Trick aller Zeiten und dann ist es irgendwas total Banales. Can you code on IP? Ja, kann man schon, will man wahrscheinlich aber nicht. Underwater Ambient Mix. Das hebe ich mir mal auf. Das ist, wenn es wieder so warm ist, brauchen wir das. Brauchen wir den Underwater Nintendo Mix. Bandeno und das Ende von Node.js. Genauso wenig wie Deno. Wobei, die machen echt gute Videos. Ich gucke von denen öfters was. Genauso wenig wie Deno das Ende war von Node.js, wird Bun das Ende von Node.js sein. Das Node.js-Ökosystem ist einfach viel zu riesig. Ich sag nur, ups. Okay, wir gucken den Glitch jetzt, wenn ich schon aus Versehen angeklickt hat. Ich sag nur, ist odd und ist even. Jetzt ist er außerhalb der Map. Okay. Und jetzt? Ich meine, ist jetzt nicht so, als gäbe es da viel zu sehen oder so, ne? Ich meine, es sieht außerhalb der Map exakt so aus, wie ich es von einer Call of Duty Map erwartet habe. Nämlich nix. Ah, Moment, es geht noch weiter. Okay, okay, okay. Okay, das ist tatsächlich cool. Das ist tatsächlich ganz cool. Lass ich mir gefallen. Der Anfang war lame, aber das ist tatsächlich ganz nice. Achso, na gut, ich dachte, der wird jetzt irgendwie abgesetzt oder so. Es war einfach so random scripted Call of Duty Heli. Der ist da lang geflogen, hat aber nichts weiter gemacht. Okay, nice. Jetzt weiß man Bescheid. Ja. In Call of Duty. Nicht alle, die diese random. Oder nicht nur die random, sondern die. Die spawnen, diese Teammates. Das war in Call of Duty 4 auch schon so. Da hast du total viele gesehen, die irgendwelche, also Entwicklernamen hatten. Ja, also alle sind es, glaube ich, nicht, aber ich weiß, dass es viele, viele Entwicklernamen sind. Na, es gibt ja in Call of Duty das, wo du auf die Fernsehstation aufs Dach läufst und da schreit der Typ auch irgendwas von wegen Abrahamson, get down, und dann guckst du im Abspann, ist halt der Abrahamson am Start. Okay, was lassen wir? Jetzt müssen wir müssen irgendwas gucken, sonst wird's mir zu langweilig. Und außerdem habe ich Kopfweh seit heute Mittag wieder. Ich hätte mehr laufen müssen heute. Ich bin bloß ausnahmsweise. Habe ich wahrscheinlich wieder zugenommen heute. Ich bin heute ausnahmsweise nur 45 Minuten kurz wohin und wieder heim. Wie viel weitere Tabs kann ich dir sagen? Ganz einfach. RAM? Gar nichts. Nix. Und da läuft noch eine VM. Das Ding ist. Also, da kannst du nochmal dreimal so viel aufmachen, das interessiert dich nicht. Super Mario World hoffnungslos glitscht. Okay, gucken wir uns vielleicht auch an. Gaming am Ende. Weißt du nicht, was du zocken sollst? Das ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, was ich zocken soll, das ist richtig. Wobei ich immer mal wieder die ein oder anderen doch ganz netten kleinen Spielchen auf Twitch, nicht auf Twitch, ja doch auf Twitch, vielleicht manchmal auch über Livestreams, auf Steam finde. Ich wurde die letzten Jahre über maßlos von den meisten AAA-Games, auf die ich mich gefreut habe, enttäuscht. Letztes großes Beispiel dürfte, ihr werdet das kaum erraten, ja, Battlefield 2042 sein. Gucken wir mal. Wie sieht's eigentlich bei New World aus? Nochmal kurz kecken. Hast du schon das JWST? Was für ein Ding? Okay, New World kackt weiter ab. Battlefield kackt auch weiter ab. Excellent. Also alles beim Alten, alles wie erwartet. So, wir brauchen ein bisschen High IQ Content. Wir lassen uns jetzt Cassandra DB in 100 Sekunden erklären. So, zack. Ich habe übrigens ein Vorstellungsgespräch am Montag. Nicht wirklich Vorstellungsgespräch, so, aber ja doch, so eine Art Vorstellungsgespräch. James Webb Space Telescope. Ach so, die habe ich schon gesehen, ja. Also das ist eh wieder so eine typische Sache. Das geht auch nur im Jahr 2022, ja. Es hat sich jemand bei mir gemeldet, nach dem Stream letztens, wo ich gesagt habe, ich bin gerade auf der Suche, so mal gucken, neue Jobangebote, hat sich bei mir gemeldet und hat gemeint, Max, passt dir am Montag, lass mal drüber reden, so. Habe ich erstmal zurückgeschrieben, ja, Moment, Moment, so und so und bla bla bla, hat er nochmal geantwortet und gesagt, ja, okay, lass mal nächsten Montag. Mal gucken, was da rauskommt. Ich mache das hauptsächlich erstmal, dass ich da ein bisschen Übung wieder kriege drin. Antwort, okay, auf geht's. Ja, man muss man sich erstmal einig sein, was Bezahlung, Arbeitszeit und alles Mögliche angeht. So einfach und so schnell geht das auch nicht. Außerdem habe ich, bei so langen Kündigungsfrist habe ich gar nicht, wenn ich jetzt, ich muss mich aber beeilen. Aber mal gucken, mal gucken. Was miese Brise im Job. Naja, ich will jetzt nicht wieder von anfangen. Ich habe mich ja da letztens drüber ausgelassen. Es gibt bei uns eine größere Umstrukturierung und ich habe jetzt einen neuen Chef. Das finde ich gar nicht so schlimm, wobei ich meinen alten Chef mochte, sowohl jobtechnisch als auch ihn selbst, ja. Aber mein neuer Chef ist auch okay. Was mir persönlich aber am meisten auf den Keks geht, ist, dass man sich jetzt dazu entschieden hat, dass diese ganzen Homeoffice-Regelungen, die wir hatten, wieder nach und nach aufgehoben werden. Und ich habe das jetzt an vielen Stellen schon angesprochen, aber ich habe gesagt, also ein Tag die Woche kein Problem, vielleicht mal 2 Tage, aber hauptsächlich ein Tag, da kann man ja drüber reden, aber insgesamt werde ich nicht wieder Großteil der Woche anrücken. Das könnt ihr vergessen, das mache ich nicht mehr. Mir geht's zu gut dabei, also was Rückenprobleme angeht, was Kopfschmerzen angeht, alles. Mir geht's viel besser und ich mache unterm Strich auch noch mehr. Also es hat überhaupt keinen Sinn. Und ich werde das auch nicht mehr machen. Ich habe das an ganz vielen Stellen jetzt auch schon gesagt. Und außer dass ich da immer so ein bisschen gewunden wird, ich meine, die können ja teilweise gerade im mittleren Management da auch nicht wirklich viel machen, wenn es die Ansage von oben ist. Verstehe ich ja auch. Bleibt mir jetzt nichts anderes so übrig, wie zumindest mal, wie nennt man es so schön, seine Möglichkeiten zu evaluieren. Ja, dann einfach mal schauen, was sich ergibt. Und wenn sich was ergibt, was ich wirklich cool finde, dann bin ich weg. Ganz einfach. Ich habe nicht vor, abzuhauen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich finde es dort, wo ich bin, eigentlich nicht schlecht. Leider ist das eine hoffnungslose Boomer-Firma. Was das angeht. Ich meine, Bank in Frankfurt, ihr könnt euch vorstellen, es gibt außer vielleicht dem Vatikan nichts, was konservativer ist als eine deutsche, also nicht die Deutsche Bank als eine deutsche Bank. Das ist echt der Wahnsinn. Also der Papst vielleicht, aber ansonsten nicht viel. Und die sind so schwer. Die suchen, letztens habe ich erfahren, wir suchen irgendwie um die 50 neue Leute. Weil es sind schon ein paar Leute abgehauen. Und es hauen jetzt auch noch ein paar Leute ab, die suchen 50 neue Leute, habe ich gelesen. So, und weißt du, okay, ich muss sagen, ich weiß es nicht komplett Gesamt-IT, ich weiß es nur von 3 Teams, weiß ich's. Und diese 3 Teams machen bestimmt, ja, nicht unerheblichen Teil der Gesamt-IT aus, ja. Und wisst ihr, wie viele neue Leute die gefunden haben bis jetzt? Ratet mal, ihr kommt nicht drauf. Es sind nicht null, es sind nicht null. Naja, okay, ich sag's euch, ich sag's euch. Es sind 0 bis 2. Weil sie haben 2 gefunden, die sich dazu bereit erklärt haben, mal probemäßig herzukommen und sich das anzugucken und anzuhören und denen sie einen Vertrag geschickt haben. Ob die diesen Vertrag jetzt unterschreiben, das ist noch nicht klar. Aber ich meine, 2 von 50. Da läuft's richtig, ja. Und naja, was willst du machen, ja? Aber es ist ja auch klar, einer unserer Personalleute hat mir letztens mal erzählt, er hat ein Vorstellungsgespräch, also von irgendeinem Personalvermittler, der hat bei ihm angerufen und hat gesagt, hier, Herr XY, ich hätte da jemand geeigneten Kandidat für Sie, richtig, richtig gut. Hat er sich angeguckt, meint, ja, passt vom Profil her richtig gut. Lass mal Vorstellungsgespräch machen. Yo, wir machen Vorstellungsgespräch. Und dann meinte dann dieser Recruiter-Typ noch, ach ja, wie sind denn bei Ihnen so die Homeoffice-Regelungen? Und da hat der Personaler halt ehrlich geantwortet und hat gesagt, ja, jetzt während Corona noch recht gut, aber danach halt keine Regelung und eher weniger. Und es hat keine 5 Minuten gedauert, dann hat der Recruiter Personalverschacherungstyp wieder angerufen und hat gesagt, ah, Kandidat hat abgesagt. Direkt gelieft, Alter. Ja, Pech gehabt. Also, ich denke, eigentlich können die sich's gar nicht erlauben, wenn die wirklich Leute haben wollen, da so boomermäßig drauf zu sein. Ja, auf so Leute habe ich ja gar keinen Bock. Auf so Leute habe ich ja gar keinen Bock, die immer so wichtig tun oder so schlau tun. Wisst ihr, es gibt was, gegen solche Leute habe ich wirklich eine richtige Abneigung, ja? Es gibt Leute, die tun so immer, wie soll man das beschreiben? Die tun immer so überheblich, als hätten sie Plan, obwohl sie gar keinen Plan haben. Und selbst wenn du es schon längst gemerkt hast, dass sie keinen Plan haben, ziehen sie diese Show weiter durch, anstatt dann einfach normal zu reden, ja? Also mein Lieblingsbeispiel, was ich in letzten Zeiten hatte, in dieser Richtung mit Leuten, die wirklich überzeugt Schwachsinn erzählen, war ein Entwickler. Da ging es darum, Agile Zertifikat ist abgelaufen und die haben in ihrer App gecheckt, ob das Zertifikat vom richtigen Herausgeber ist. Was ziemlich bescheuert ist, weil man sollte nicht den Herausgeber checken, sondern man sollte die Gültigkeit checken. Solange der Herausgeber im Trust Store ist, ist alles in Ordnung. Moin, Michael 50 Billiarden. Zumindest, jetzt kommt ja der Hit. Das habe ich euch auch vor ein paar Monaten schon erzählt. Auf einmal sagt er so, ja, was erzählt ihr denn hier überhaupt? Wie Zertifikat abgelaufen? Ich habe gerade nachgeguckt, das Zertifikat läuft bis 2035. Und ich dachte mir schon so, Alter, du bist krasser Senior-Entwickler. Und du kennst den Unterschied zwischen dem Zertifikat und dem Zertifikat der CA nicht. Also, Chat, für euch die Erklärung. Also, bei so einem Zertifikat, ich zeige euch mal. Hallo? Kann man da nicht... Chat, kann man da nicht mal draufklicken in Chrome? Ah, jetzt kann man wieder draufklicken. Okay, alles gut. Also wenn man sich so mal das Zertifikat anguckt, ja, da sieht man hier die Zertifikat-Details. Oh Gott, ich weiß nicht, wie man das unter Windows sieht. Aber zumindest sieht man hier die Zertifikat-Details. Und in der Regel ist das hier das Wichtige beim Zertifikat. Das ist nämlich die Domain, wofür das ausgestellt wurde. Und dann gibt es Valid To. Das ist, wie lange ist das Ganze gültig. So, und das Zertifikat war abgelaufen. Und der hat geguckt, nicht beim Zertifikat, sondern bei... Ich habe keine Ahnung, wo das unter Windows steht, ehrlich gesagt. Wo finde ich denn das Root-CA? Wo finde ich denn die Root-CA unter Windows? Third Path? Ah ja, der hat hier geguckt. Der hat hier geguckt, seht ihr? Bis 2027. Der hat quasi das Zertifikat der Zertifizierungsstelle angeguckt. Also sprich, der hat sich das Zertifikat angeguckt, der Stelle, die unser Zertifikat ausgestellt hat. Und der hat sich da immer hingestellt und hat so wahnsinnig überheblich getan, so nach dem Motto, was erzählt ihr denn hier überhaupt, das Zertifikat ist bis 2035 Oh, da habe ich mir auch gedacht, Mann! Und der hat es weiter durchgezogen, ja? Ich habe dann gesagt, nein, das ist doch das Zertifikat von der RUCA, das ist nicht unser Zertifikat. Und der hat es weiter... Der ist noch da, der ist Senior Fivehead-Entwickler bei uns. Und der hat das gnadenlos weiter durchgezogen. Der kam dann immer wieder mit an. Ja, aber ja, dann lass uns doch das nächste Mal gucken, dass wir auch bis 2035 machen und so. Und ich denke mir halt immer so, meine Güte, jetzt halt doch mal die Klappe, Alter, und tu nicht so wichtig, obwohl wir alle schon durchschaut haben, dass du es nicht geblickt hast. Es ist ja überhaupt kein Problem, was nicht zu checken. Ja? Eins habe ich ja auch mittlerweile schon gelernt bei uns auf der Arbeit. In Meetings ist es immer relativ gut, so aufzutreten, als wüsste man, wovon man spricht. Aber ich persönlich, allein schon, weil ich das irgendwie, keine Ahnung, cringe finde, wenn ich merke, dass das Blödsinn ist oder ich falsch verstanden habe, was wie es gemeint ist oder so, dann sage ich halt, ja, okay, wusste ich nicht, ist doch alles in Ordnung. Ich gebe auch nicht gerne zu, wenn ich keine Ahnung habe. Ist doch, ja, aber gerade bei sowas, ich find's ultra nervig, wenn Leute diese Show dann einfach noch eine halbe Stunde oder 45 Minuten durchziehen, obwohl man sie eigentlich schon längst durchschaut hat, dass es Blödsinn ist, was sie erzählt haben. Ja, oder auch, was mich auch mega triggert, ist, wenn dann einer sagt, ich konstruiere mal irgend so ein Beispiel-Dialog, ja. Wenn dann irgendeiner sagt, ja, dafür kann man dann Framework XY verwenden und man antwortet dann, ja, das geht, aber da müsste man da und da noch was dazu programmieren. Und ich glaube, in der Standard-Library ist das auch schon drinne. Warum nehmen wir nicht das? Und dann kommt als Antwort, ja, sag ich doch, das ist genau das, was ich meine. Kennt ihr Leute, die so antworten, so nach dem Motto, sie sagen was, du sagst was drauf, wo halt rauskommt, dass das, was sie gesagt haben, eigentlich keine so gute Idee ist. Und dann ist ihre Antwort, ja, das meine ich doch, natürlich, so ist es, selbstverständlich. Und dann denke ich mir auch immer, alter Mann, Leute, geht mir nicht auf den Sack. Umut, ich glaube, es gibt niemand gerne zu, wenn er keine Ahnung hat oder Mist erzählt hat. Aber es ist ja ein Unterschied, ob man es doof findet oder ob man drauf beharrt, dass man recht hat, obwohl man halt Blödsinn erzählt hat. Wir hatten mal einen, muss ich jetzt gerade noch erzählen, bevor wir jetzt wirklich hier was angucken. Wir hatten mal einen Russe auf der Arbeit, Kollege bei mir, und der hat, ich habe das nie wieder so erlebt, der hat so mega vorsichtig alles formuliert. Ich weiß nicht, was die ihm in seinen alten Jobs angetan haben, ja. Zumindest, der saß schräg neben mir. Und manchmal kam es halt vor, dass ich irgendwas getippt habe und er hat zufällig in meine Richtung geguckt. Also der hat nicht meinen Bildschirm analysiert oder so, ja. Aber der hat dann, keine Ahnung, im Raum ein bisschen rumgeguckt und ich habe halt was getippt. Der hat halt zufällig bei mir auf den Bildschirm geguckt oder beim Hinsetzen hat er bei mir auf den Bildschirm geguckt. Und ihm ist halt aufgefallen, so was weiß ich, ich habe Mist getippt. Ja, so keine Ahnung, ich habe SSH-P gemacht für Port anstatt -p oder sowas als Beispiel. Und jeder andere bei uns im Team hätte gesagt, Max, hier guck mal, hast dich verschrieben. Oder Max, was tippst du für einen Mist? Stimmt doch überhaupt nicht. Und der hat das immer so extrem vorsichtig ausgedrückt. Das habe ich noch nie vorher erlebt und noch nie nachher erlebt. Hat sich hingesetzt und hat sich dann von der Seite angeguckt. Und dann musstest du aus dem Augenwinkel sehen, dass der dich anguckt. Und wenn du gemerkt hast, dass er dich anguckt, dann musst du dann sagen, ja, was gibt's denn? Und dann meinte er so, ja, also, ich habe gesehen, was du da tippst und es gäbe da auch noch andere Möglichkeiten, es... Oh, nee, Moment, das ist viel zu direkt. Sorry, Leute, das war viel zu direkt. Der hätte dann eher gesagt, es gibt noch Möglichkeiten, das Kommando zu verbessern oder irgendwie sowas. Der war so ultra vorsichtig bei allem, wie er das formuliert hat. Ich muss dann auch manchmal irgendwann sagen, ja, sag doch, dass ich Mist getippt habe. Ich weiß, ja, sag, was ist verkehrt, ja. Der war wirklich, ich habe das noch nie erlebt, der war so ultra vorsichtig. So haben es besteht da eventuell, ja, vielleicht noch Optimierungsmöglichkeiten an der Sache, aber ich will auf keinen Fall sagen, dass das schlecht ist, was du getippt hast. Der war richtig krass drauf in der Richtung. Der war wirklich so vorsichtig. Leider ist der auch abgehauen. Die guten Leute hauen ja immer ab. Der war gut, der hat durchgeblickt und der war nett. Das in Kombination ist selten, ja. Du hast oftmals Leute, die blicken durch, sind Deppen und umgedreht, aber so Leute, die richtig durchblicken und Ahnung haben, nett sind und nicht nerven auf Dauer, das ist jetzt wirklich selten, ja. Naja. Okay, also was? Hatte vor 2 Tagen die eine von der Personalabteilung war super drauf und der Sehne. Achso, das habe ich ja gerade schon gelesen, ja. Ja, das ist bei uns auch teilweise ganz schrecklich. Die sind der Meinung, dass man anscheinend nur gescheit arbeiten kann, wenn man vor Ort ist. Wobei, wohlgemerkt, so die direkten Vorgesetzten bei uns da wahrscheinlich gar nichts für können. Das ist halt die Ansage von ganz high oben Management. Und ich glaube, das ist einfach zu boomermäßig bei uns. Wir machen immer so viele Umstrukturierungen, ja. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass tatsächlich mal höheres Management umstrukturiert wurde. Und gerade bei den Entscheidungen, wie viel da ins Klo gegriffen wurde die letzten Jahre über, frage ich mich, ob man dort tatsächlich keinerlei Einsicht hat oder was heißt Einsicht, keinerlei Selbstkritik kennt oder es nur nicht zugeben will. Ich weiß es nicht. Würdest du in die Dienstleistungsbranche gehen, IT-Support? Nein. Niemals würde ich in IT-Support gehen. Nie. Ich bin absolut nicht geeignet für den IT-Support. Und ich habe wahrscheinlich auch viel zu wenig Ahnung von dem, was man da supporten muss. Da muss man wahrscheinlich Windows oder Active Directory oder sowas supporten. Da habe ich keine Ahnung von. Nee, bei uns ist es noch schlimmer, Lithium. Bei uns sagen sie immer, oh, wir müssen alles hinterfragen und alles überdenken und alles neu machen. Und dann werden dann super Arbeitskreise und Taskforces gebildet, die sich was Neues ausdenken. Und sobald dann was rauskommt, wo man wirklich was ändern müsste, wird gesagt, ach nee, wir wissen um unsere Schwächen, das lassen wir jetzt mal im Sand verlaufen. Ich habe schon in dieser Firma bei so vielen, in Anführungsstrichen, Innovations-Meetings und Taskforces und hast du nicht gesehen, mitgemacht und es ist quasi nie was rausgekommen. Assassin's Weed sagt, ich arbeite deswegen in einem Startup. Manchmal stressig, aber man lernt mega viel aus anderen Bereichen. Ist viel Neumode. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl in der Richtung. Das Einzige, was mich beim Startup stören würde, ist, diese Mentalität, so nach dem Motto, du bist 24/7 für die Firma da. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, und die Bezahlung ist meistens nicht gut. Und ich behaupte mal, für die meisten Leute hat sich Startup auch selten finanziell gelohnt. Außer du warst halt bei Facebook und hast Facebook-Aktien ab, bevor die an die Börse sind, ja, und sowas. Aber das ist ja selten. Seltenst. Ich denke auch. Im Herbst, ich sage euch, es wird im Herbst eh wieder so laufen. So nach dem Motto, aha, es ist wieder Herbst, es ist wieder Corona am Start und dann kommt das ganz unvorhergesehen so, huch, wo kommt der Corona auf einmal wieder her? Und da muss man dann sehen, Moment, das war ja noch nie weg. Das ist auf einmal wieder da. Und es hat im Sommer keiner Vorbereitung für getroffen. Das wird dann wahrscheinlich wieder so wie letztes Jahr. So nach dem Motto, ah, jetzt müssen wir gucken, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Ah, jetzt ist Sommer, jetzt ist alles wieder gut. Oh, es wird Herbst. Uiuiui, jetzt wird es aber langsam wieder gefährlich. Ja, man hätte sich im Sommer darauf vorbereiten können. Aber YOLO, wer bereitet sich schon im Sommer auf irgendwas vor? Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es wieder in diesen Ausmaßen kommt. Ich glaube, die Leute machen nicht mehr in diesem Ausmaß mit, wie die letzten Jahre über, wie die letzten 2 Jahre über. Moin, Miss Apple 80. Das glaube ich nicht, dass das nochmal so extrem kommt, beziehungsweise auch so viel Akzeptanz findet, wie die letzten 2 Jahre. Das glaube ich nicht. Mir persönlich soll es recht sein, ich sage euch ganz ehrlich, Corona hatte auch seine Vorteile, nicht die Krankheit an sich, sondern dass bei vielen deutschen Unternehmen sich mal sowas wie Homeoffice etabliert hat. Was bei dem ganzen Boomer-Management bei vielen Läden nie passiert wäre. Welchen Internetprovider findest du am wenigsten schlecht? Soll ich euch ehrliche Meinung, wenn man von den Mainstream-Internetprovidern ausgeht, ich rede jetzt nicht von Bandbreite, sondern rein von der Technik her Und ja, der Qualität. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber es ist tatsächlich die Telekom. Ja, die regionalen lasse ich weg. Die sind ja überall in Deutschland anders. Aber von den Mainstream-Providern ist tatsächlich die Telekom. Die haben auch genug zum Fremdschämen, ja? Aber allemal besser als die hier. Warum ich die hier habe, liegt einzig und allein daran, weil es die Telekom bei mir noch nicht geschafft hat, Glasfaser auszubauen. Und Vodafone das einzig sinnvolle Angebot hat bei mir, was Bandbreite zu Geld angeht. Tja, ist halt so ein Arsch. Ja, ganz einfach. Die müssen, ganz ehrlich, ich denke immer, die müssen es fühlen manchmal, ja. Die sagen dann auch, fühle ich, fühle ich. Das sagt man ja heutzutage so, aber die sagen auch, das fühle ich. Irgendwann müssen die das fühlen, dass die Leute sich verpissen, wenn das so, wenn das nicht klappt. Weil die Sache ist ja die, und das muss man halt auch mal sehen, das finde ich, wird zu wenig diskutiert oder zu wenig gesagt. Dadurch, dass Homeoffice sich mit Corona jetzt ja, in größeren Bereichen etabliert hat, ist die Konkurrenz sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber deutschlandweit, wenn nicht sogar international. Also sprich, wenn du jemand bist, der brauchbar Englisch kann und damit keine Probleme hast, in der englischsprachigen Firma zu arbeiten, kannst du auch international suchen und du wirst auch international genommen. Oder zumindest deutschlandweit. Weil wenn irgendeine Firma sagt, hey, wir bieten Homeoffice an und die sind in München und sagen, ja, du musst vielleicht mal zu zwei Events im Jahr nach München fahren, Rest ist 100% Homeoffice. Ja, super, mache ich, kein Thema. Besser als zweimal die Woche mit der Kackbahn nach Frankfurt. Mit den Fickern von der Bahn, Alter. Wenn ich an die schon denken muss. Und das ist halt auch die Leute, die Unternehmen, die das machen, haben den Vorteil, die können deutschlandweit suchen. Das ist ja auch, wie soll man sagen, auch eventuell ein Wettbewerbsvorteil für die, dass die deutschlandweit nach fähigen Leuten suchen können, gerade wo sie alle Schwierigkeiten haben, in der Technik Leute zu finden. Hört sich an wie ein Lied von Haftbefehl, die Ficker von der Bahn. Ja, das sollte, also sowas sollten die mal machen. Da kann er noch irgendwie ein paar Leute featuren dazu. Dann können sie drei Strophen lang über die Bahn herziehen. Hatte letztens ein Meeting mit einem Kunde, da hat der Head of IT gemeint, damit man LWS machen kann, braucht man ja nicht nur der Server, sondern auch der Client ein Zertifikat, weil sonst könnten die ja nicht richtig verschlüsselt kommunizieren. Okay, die haben, glaube ich, keine Ahnung, wie asynchrone Verschlüsselung funktioniert, oder? Und wie wie heißt das? Public Key Infrastructure? Alter, Abkürzung. Das ist denen wahrscheinlich alles relativ neu. Tja, naja, Zertifikate von CAs ist ja relativ normal, dass die lange gehen. Aber Zertifikate, die für Domains beispielsweise ausgestellt, Let's Encrypt ist ja auch bloß 3 Monate. Nee, warte. Moment. 3 Monate, gell? Es war mal bis zu 6 Monate, jetzt sind es 3 Monate. Ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht, was an Homeoffice schlimm ist. Es ist auch nichts Schlimmes an Homeoffice. Ich lasse mir durchaus gefallen. Ja, es gibt Leute, da klappt das aus den unterschiedlichsten Gründen nicht. Ja, die kriegen daheim nichts geschafft. Die haben vielleicht zu viel Ablenkung daheim. Die haben keinen gescheiten Arbeitsplatz daheim. Die machen nichts, wenn der Chef nicht hinter ihnen steht. Mag es alles geben. Mag es alles geben. Dann gibt es bestimmt Leute, die tatsächlich irgendwie halb vereinsamen, wenn sie daheim sind. Alles okay, alles gut. Ja, mag es geben. Aber deswegen kann man das ja freiwillig machen. Und man sieht ja da, wo es funktioniert und wo es nicht funktioniert. Also, wo ist das Problem? Ich verstehe es nicht. Und bei uns wurde einmal Homeoffice-technisch angeführt, ja, die Firma hätte, es ist jetzt wirklich kein Witz, das haben die uns wirklich versucht, so schmackhaft zu machen. Die haben gesagt, ja, die Firma hätte ja auch eine gewisse Fürsorgepflicht für den Arbeitnehmer. Und es ist teilweise ganz schlimm, was sozial für die Leute passiert, wenn sie zu lange daheim sind. Das war wirklich kein Witz, ein Grund, den sie angeführt haben gegen Homeoffice. Und da denke ich mir so, Moment, das heißt, die Firma will mich beschützen davor, dass es mir schlecht geht im Homeoffice. Ja, das ist aber auch nur auf den ersten Blick valid, weil, wenn es danach geht, müssten die mich auch hundertprozentig daheim lassen, dass ich nicht aus Versehen auf dem Weg zur Arbeit vom Auto erfasst werden kann. Und die Chance, dass mir was Schlimmes passiert, ist auf dem Weg in die Arbeit sicherlich um ein Vielfaches höher wie im Homeoffice. Also wenn es denen wirklich um die Fürsorge geht, dann müssten sie erst recht Homeoffice machen. Niemand, wie gesagt, niemand gibt gerne zu, wenn er keine Ahnung hat oder wenn er Mist erzählt. Keine Ahnung haben ist nicht das Problem, aber wenn du wirklich Mist erzählt hast, das gibt keiner gerne zu. Aber es ist jetzt nicht schlimm. Also, je nachdem, in welcher Runde das ist, sollte man dann halt auch machen und nicht noch eine halbe Stunde auf das bestehen, was man vorher gesagt hat. Was bedeutet denn boomermäßig? Naja, wenn deine Führungsetage 50, 60 plus ist und halt nur Boomer-Entscheidungen trifft. Wobei, man kann ja durchaus boomermäßige Entscheidungen auch mit 30 plus treffen, das ist ja gar kein Problem. Lieber was mit Holz, ja. Ich muss sagen, ich mach das, Alkohol im Zug habe ich auch, Maske auf, musste ja auch noch. Ich mach das tatsächlich immer noch bei Bedarf, ja. Also gerade wenn ich mich irgendwo in die Schlange stelle und es da wirklich eng ist oder irgendwie im Supermarkt viel los, dann ziehe ich auch noch Maske auf. Ich gebe mir nicht der Illusion hin, dass ich andere Leute damit beschützen würde. Ist mir auch egal, ob ich andere Leute beschütze. Ich habe keinen Bock, dass ich den Scheiß kriege. Reiner Selbstzweck, ja. Ich bin auch weiterhin auf Jobsuche. Mir geht das so auf die Ketten, dass ich viele Arbeitnehmer gegen Homeoffice... Ja, habe ich mir jetzt ja auch lang genug drüber ausgelassen. Ja, ist so. Ich weiß nicht, in welchem Bereich du aktiv bist, aber gerade, sagen wir mal, bei so klassischen Bürojobs oder eben auch Technik-IT-Jobs, wo man vorm Computer sitzt, es macht keinen Unterschied, ob du am Rechner auf der Arbeit sitzt oder am Rechner daheim sitzt. Das macht keinen Unterschied. In der Regel ist es sogar besser, wenn du daheim sitzt. Nee, ist es nicht. Asymmetrisch, nicht asynchron. Ja, du hast recht. Asynchrone Verschlüsselung. Asymmetrisch meine ich, ja. Hast recht. Alter. Jetzt haben wir es schon. Gerade von gesprochen, Leute. Ja, das ist bei uns ja auch so. Die sind auch am Beschweren die ganze Zeit, so nach dem Motto, oh nein, wir finden keinen, aber Vorzüge bieten, dass die Leute zu uns wollen, gibt es auch nicht. Ja, ist doch nice. Ich warte noch drauf, dass bei mir endlich mal Glasfaserausbau von der Telekom gibt, dann bin ich auch wieder weg von Vodafone. Auch nicht schlecht. Ja, bei uns ist es teilweise so gewesen. Also es ist teilweise so, aber man kann es umgehen. Bei uns haben sie gesagt, du darfst in Zukunft, also das ist nicht, das ist mittlerweile wieder aufgeweicht, aber die hatten wirklich die Idee, man soll immer sein Notebook hin und her schleppen, weil man nur noch mit dem Notebook sich einloggen darf. So nach dem Motto, wenn ich 2 Tage nach Frankfurt muss, dann soll ich das Notebook jedes Mal hin und her. Ich glaube, es geht los. Dadurch das Notebook die ganze Zeit hin und her. Und darfst dann auch nur noch von dort VPN machen und sowas in der Richtung. Mittlerweile ist es deutlich mehr aufgeweicht wieder. Ich habe lang genug gemeckert. Ich war sogar mal mit dem Kollegen zusammen auf einer abteilungsübergreifenden Runde und haben gemeckert, wie nervig das ist und vor allem, wie langsam diese ganzen Citrix-VMs sind, die sie uns teilweise für Remote-Arbeit zur Verfügung gestellt haben. Ich habe ja gelernt, das heißt gar nicht Citrix, das heißt ja eigentlich Shitrix. Und da haben wir lang genug gemeckert und jetzt haben wir neue 24-Core 64G RAM Linux-VMs bekommen, über die wir uns tunneln können, überall hin, von daheim aus. Also quasi wie VPN, nur dass du Azure Zwei-Faktor-Authentifizierung davor hast. Ist eigentlich eine coole Lösung, muss ich sagen. Jetzt benutze ich einfach meine lokale Linux-VM und tunnel mich über diese Azure Bastion-Host-Geschichte und gut ist. Ja, Zwei-Faktor-Authentifizierung gemacht und passt. Ja, das ist so. Ey, das könnte durchaus passieren. Ich habe schon teilweise abgelästert auf Twitter und bin dabei über die Straße gelaufen. Zwar meistens nur über die Ampel oder nur über Zebrastreifen, aber man weiß ja nie. Tja, da würde ich sagen, haben sie Pech gehabt, ja? Ja, geh doch ins Büro, wenn du ins Büro willst. Was ist das Problem? Kannst du machen. Schon wieder? Hattest du nicht schon mal Corona? Ich bringe irgendwie deinen Namen und die Message damit in Ver. Hast du nicht schon mal geschrieben, dass du Corona hast? Oder ist es noch nicht so lange her und es, du hast es einfach die letzten paar Tage schon mal geschrieben? Irgendwie bringe ich das gerade damit in der Verbindung. Kann aber auch sein, dass ich es verwechsel. Ja, gut, wenn du vor Ort irgendwo hinfahren musst, um was zu verkaufen, dann ist es schwierig mit Homeoffice. Es kommt natürlich auf den Beruf an, das ist schon klar. Grafik und Kommunikationsdesign. Also bei Grafikdesign kann ich mir noch vorstellen, was man macht. Aber wie designt man Kommunikation? Das bräuchte ich wahrscheinlich auch mal, weil die meisten Leute gehen mir so auf den Sack, dass ich mit denen gar nicht richtig kommunizieren kann. Wie ist das eigentlich, wenn man als deutscher Staatsbürger in Schweizer Unternehmen arbeitet? Das geht schon. Das geht, klar. Machen noch ein paar. Ich weiß aber nicht, ob die Schweizer dir dann so viel bezahlen wie den Schweizern. Das ist wahrscheinlich Verhandlungssache. Oh, Citrix Admin Paints Champ. Du hast dank meiner Empfehlung den MikroTik-Switch gekauft und wollte ich fragen, ob es dort die Möglichkeit gibt, die LEDs auszuschalten. Boah, keine Ahnung, welchen Switch hast du gekauft? Router OS Disable LED. Weiß nicht, ob es das gibt. Wenn du Glück hast, geht das. All LEDs off. System LEDs, all LEDs off. Das habe ich noch nie ausprobiert. Mein Switch steht hinten im Serverraum. Oder in diesem, dieser Abstellkammer, den ich auch schon ein paar Mal gefilmt habe. Da stört mich das Geblinke nicht. Kannst du auch abkleben, ja? Ah, dann habe ich dich verwechselt, ja. Aber ich hoffe, du überstehst das gut. So, wunderbar. So, Chat geschafft. Jetzt müssen wir uns noch etwas weiterbilden, Leute. Ich lasse mir jetzt mal Cassandra DB in 100 Sekunden erklären. Das müssen wir jetzt mal schnell machen. Bisschen Five-Header High IQ Fireship Videos angucken.
Cassandra, a wide column store NoSQL database famous for its ability to distribute petabytes of data with unmatched reliability and performance. It was created Cassandra, a wide column store NoSQL database famous for its ability to distribute petabytes of data with unmatched
Sponsored by was?
Petabytes of ability
Data Stacks. Moment, ist das Video sponsored by Data Stacks oder ist dieses Cassandra Video sponsored by Data Stacks?
Ability to distribute petabytes of data
Schon sein Video zu bannen gesehen. Ob ich sein Video zu Bann gesehen habe, weiß ich nicht. Ich habe in den letzten Tagen einige Bann-Videos gesehen. Kommen wir mal, bin ich mir nicht sicher, ob wir das schon geguckt haben.
With unmatched reliability and performance. It was created in 2008 by Avinash Lakshman, who was responsible for scaling Facebook's inbox.
Ich wette mit euch, den Typ spricht man nicht so aus.
For scaling Facebook's
also,
who was responsible
man spricht
2008 by Avinash Lakshman, who was
man spricht den bestimmt nicht Avinash Lakshman aus, so wie der Typ das ausgesprochen hat. Da spricht man wahrscheinlich Indisch ganz anders
responsible
aus.
For scaling Facebook's inbox search feature.
So, Banjo, danke schön für den Sub.
Top level Apache project and today is used at scale by big companies like Apple, which manages a staggering 100 petabytes of data across hundreds of thousands of server instances. It's a general
Na, wenn Apple
database.
Das macht, dann ist das natürlich genau das Richtige für das nächste Startup.
With use cases for e-commerce, content management, audit logging, and everything in between. Each instance of Cassandra is called a node and typically stores about 2 terabytes of data. What makes it special though is that nodes can be easily distributed to scale horizontally. Every node has
Okay. Dann ist das bestimmt im Kubernetes-Umfeld saumäßig beliebt, oder? Weil da wird ja auch skaliert, was das Zeug hält. Also dafür könnte ich mir vorstellen, passt tatsächlich ganz gut.
Read-write capabilities of another node, but is
Aber wie gesagt, wir skalieren ja mittlerweile schon diagonal. Horizontal skalieren ist out. Also wir skalieren vertikal, horizontal quasi dadurch, dass wir diagonal skalieren, machen wir gleichzeitig horizontales und diagonales skalieren. Das geht aber auch nur durch die ganzen Prime-Subs der letzten Jahre. Ansonsten wären wir da gar nicht schlau genug für.
Responsible for its own partition of data. Nodes are grouped together in a cluster or ring, and data is typically replicated on multiple nodes, which means no single point of failure and one.
Übrigens, bei der Gelegenheit, ich muss mal kurz Pause machen. Jetzt Spaß beiseite, für alle, die mit diesem Begriff skalieren nichts anfangen können. Ich versuche das mal anhand von so aktueller Cloud-Technologie zu erklären. Also stellt euch mal vor, ihr habt einen Service, den ihr anbietet, der ziemlich stark schwankende Nutzerzahlen hat. Das kann alles Mögliche sein, zum Beispiel einen Shop. Ja, die Leute kaufen halt nachts um 5 weniger ein als abends um 15 Uhr. Oder was weiß ich, PewDiePie hat euch geshoutoutet und jetzt gehen alle auf euren Shop. Also denkt mal, ihr habt einen Webservice oder nehmen wir einen Webservice, der ziemlich stark fluktuierende Nutzerzahlen hat. So. Und jetzt gibt es immer die Sache mit horizontal und vertikal skalieren. Also in der Regel ist damit Folgendes gemeint. Du hast einen Cluster, sagen wir VMware oder ein Kubernetes Cluster, dort läuft deine Anwendung drauf. So. Und standardmäßig hast du 5 Hardware oder 3 Hardwarekisten und darüber verteilt hast du 10-mal deine Anwendung parallel laufen. So. Und jetzt ist es Cyber Monday oder was auch immer, Black Friday und was es da alles gibt und die Leute stürmen dir deinen Job, deinen Shop. Und jetzt ist die Frage, wie schaffst du es, mehr User abzufackeln als mit den Gegebenheiten, wie sie aktuell sind. Jetzt kannst du vertikal und horizontal skalieren. Das heißt, vertikal skalieren bedeutet in der Regel, du fährst mehr Instanzen von deiner Anwendung hoch. Also sprich, du hast aktuell ein Cluster aus dreimal Backend-Hardware und darauf läuft 10-mal deine Anwendung. die Dinger sind nicht wirklich ausgelastet. Und jetzt startest du noch 10-mal deine Anwendung parallel. Und dann läuft deine Anwendung 20-mal und du kannst mehr User ab. So, das ist vertikal skaliert. Jetzt hast du irgendwann vielleicht mal das Problem, naja, meine eigentliche drunterliegende Hardware kommt langsam auch an die Grenzen. Und jetzt kannst du horizontal skalieren. Kann übrigens auch sein, dass es genau umgedreht ist zu dem, was ich jetzt erzähle, wenn ich mir recht überlege. Und jetzt kannst du horizontal skalieren. Du kannst noch eine vierte Hardware-Kiste dabei stellen. Und dann kannst du weiter Instanzen drauflaufen lassen. Also, wenn du neue Hardware-Cluster, wenn du Cluster erweiterst, dann ist das in der Regel quasi horizontal skaliert. Und wenn du quasi die Anwendung weiter parallelisierst, dann ist es dann meistens vertikal skaliert. Ja, das macht man dann oftmals so mit Containerbildchen, ja. Also sprich, wenn du hast deine Anwendung quasi dreimal laufen und wenn du jetzt vertikal skalierst, dann machst du halt hier noch einen weiteren Container drauf. So, da, Container drauf, Container drauf, Container drauf. So, also sprich, du skalierst, so, wenn du so willst, vertikal. Und wenn du jetzt hier noch einen neuen Node dabei baust, um dort das Gleiche zu machen, so, dann hast du horizontal skaliert. Oder umgedreht, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, es stimmt, was ich sage. Warum du das nicht machen solltest? Ganz einfach, weil du vielleicht mehrere Anwendungen hast. Also es heißt ja nicht zwangsläufig, dass du nur eine Anwendung betreibst, die die Hardware komplett auslasten soll oder so. Und das andere ist, ich glaube, es kann auch sein, dass es umgedreht ist. Der wahrscheinlichere Fall ist, dass die Hardware gar nicht bei dir im Rechenzentrum steht, sondern du irgendwelche Cloud-Services dafür verwendest. Der klassische Fall wäre natürlich VMs, dann ist es ähnlich wie bei eigener Hardware, aber spätestens, wenn du irgendwelche so As-a-Service-Geschichten verwendest, irgendwelche Functions oder sonst was, dann bezahlst du ja direkt das, was du verwendest. Und dann macht es natürlich mehr Sinn. Aber es macht bei VMs auch Sinn. Vielleicht kannst du nämlich die VM auf einem Triple Core lassen und musst nicht das Zehnfache bezahlen für einen 16-Kerner oder sowas. Also das ist immer Frage des Geldes letztendlich, was man machen will. Und gerade zu Cloud-Zeiten aktuell ist es natürlich sinnig, zu sagen, ich kann quasi alles runterfahren und ausschalten, möglicherweise sogar löschen, in ja so Nebenzeiten und lass dann über irgendwelche Automatisierungstools oder eben über Clustererweiterung, wenn man irgendwelche Kubernetes-Sachen hat, das wieder erweitern, wenn mehr User kommen. Ja. Wenn es natürlich wirklich deine dedizierte Hardware ist, die sonst nichts anderes macht, dann ist egal. Dann musst du dann aber auch gar nicht mit irgendwelchen komischen Containern und Clustern anfangen. Da haust du deine Anwendung einfach da drauf und lässt die halt parallel ihre Requests machen, wie sie lustig ist. Dann kann sie halt 24 Kerne, 96 GB RAM verwenden, wenn es eh deine Hardware ist. Dann ist egal, die hast du ja schon bezahlt. Was hältst du von Web 3? Das ist mir zu Krypto-NFT-lastig. Es interessiert mich nicht großartig. Einfach stateless programmieren. Ja, nee, Moment. Einfach hardcoded programmieren. Weil, überlegt euch mal, solange das Programm kein Input mehr braucht und jeglicher State hardcoded ist, hast du ein fehlerfreies Programm. Es kann nichts mehr kaputt gehen. Du hast dann zwar ein Programm, was 30 Terabyte groß ist und 50 Milliarden Ifs enthält, aber du hast alles einprogrammiert. Geht natürlich in der Praxis nicht, ja. So, das Video fertig gucken. Das kommt drauf an. Du hast ein gutes Thema angesprochen. Ganz ehrlich, Datenbanken skalieren oder Datenbankclustern sind eines der advancedsten Sachen überhaupt. Da gibt es unterschiedliche Strategien. Es gibt zum Beispiel die Strategie, das ist die erste, die mir jetzt einfällt, dass du den Cluster erweiterst, beziehungsweise mehrere Read-Instanzen hast. Also, dass du quasi parallel lesen kannst, aber nur eine Datenbank kann schreiben. Weil das ist ein bisschen wie beim Multithreading. Wenn du nur an einer Stelle schreibst, aber an mehreren Stellen liest, ist es in der Regel thread-safe. Ohne, dass du irgendwelche Logs brauchst. Und nachdem es bei Datenbanken, gerade wenn es so Web-Anwendungen sind, zu 90% Datenbank-Read-Sind, dann kannst du mehrere Datenbanken hinstellen, Read-Only, und nur eine Master-Datenbank kann schreiben. Das skaliert dann auch relativ gut, lässt sich auch relativ easy erweitern, und du hast nicht die Probleme von parallelen Schreibzugriffen. Aber ja, Datenbanken skalieren ist tatsächlich eines der feifälligsten Sachen, die es gibt. Aber vielleicht kommt ja noch was zu jetzt hier bei dem Video.
100% uptime. The data is wrapped in a keyspace, giving developers control over how it replicates in the cluster. Each keyspace contains one or more tables, which represent tabular data like you might find in a relational database. However, it's schemaless and can handle unstructured data, which developers can manage with a Cassandra.
Also ist es quasi eine NoSQL mit SQL?
Query language. The easiest way to get started is by creating a free serverless database with Astra. It deploys to the cloud of your choice, then scales automatically.
Siehste, da sind wir wieder beim Thema. Da ist es unglaublich wichtig, dass du die Sachen halt wirklich auch nur so beanspruchst, wie du es gerade brauchst, weil ansonsten bezahlst du unnötig Geld.
Command. First, we'll need to define a keyspace, which acts as a container for replication. Next, we'll need to connect to the database, which can be accomplished in a variety of ways. It has SDKs for major languages and a tool called Stargate that makes data accessible via REST, GraphQL, and gRPC. Or you can execute raw SQL code, which is a subset of SQL.
Aha,
create a table
okay, verstehe.
And include a primary key to uniquely identify every row. Then each column will have its own name and data type. Now add data to that table with the insert into statement. Then you select to read data
ja,
from the
sieht
table.
Verdächtig
it's
nach
also
SQL
possible
aus.
To use the where clause to filter and query the data, but an index will be required on the column. On the surface, this may look a lot like a relational database, but it doesn't support joins, and that's by design.
Okay.
Instead of modeling data into small normalized tables, in Cassandra, it's denormalized to match the structure of known queries, making reads much faster at scale. And it's also possible to implement storage-attached indexing to handle complex relational queries. This has been Cassandra in 100 seconds. Let me know if you want to see a full tutorial in the comments. Thanks for watching and I will see you in the next one.
Ah ja, alles klar. Jetzt wissen wir Bescheid. Cassandra DB. Excellent. Also Leute, jetzt haben wir da was gelernt. Ich bin mir nicht sicher, ob es mich wirklich überzeugt, dass Apple Hunderte von Terabyte in Cassandra hat. Ich meine, nur weil das der Apple-Anwendungscase ist, heißt nicht, dass das für mich auch gut ist. Ich benutze GraphQL. Auf der Arbeit haben wir, ich weiß nicht, ob wir irgendwo GraphQL haben. Also in eigenen Anwendungen wüsste ich jetzt nichts. Aber ich selbst benutze gerne GraphQL. Es gibt jetzt was Neues, habe ich gelesen. TRPC oder sowas. Wer hätte gedacht, das ist ein neues JavaScript-Framework. Gibt es auch nur für JavaScript. Und es soll angeblich noch nicer sein als GraphQL. Habe ich mir noch nicht angeguckt, aber nachdem es JavaScript-only ist, ist es für mich eh uninteressant. Weil ich auf JavaScript-Backend keinen Bock habe. Auch nicht mit Bun und auch nicht mit Deno. Ich bin ASP.NET Core Fanboy. Und wenn keine triftigen Gründe dagegen sprechen, mache ich Webanwendungen auch damit. Also SOAP haben wir glücklicherweise, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwelche Oldschool Java Services vielleicht noch SOAP machen bei uns. Aber dafür bin ich zu wenig drin. was diese Anwendungen angeht. Ich könnte mir vorstellen, manche machen vielleicht noch SOAP, aber die meisten dürften JSON-Requests sein. Ja, anscheinend hat CassandraDB dann auch keine Joins. Wobei man natürlich immer Joins von Hand machen kann, ja? Gehe ich mal ganz stark von aus. Also softwareseitige Joins gehen ja logischerweise immer. Die sind dann wahrscheinlich nicht so geschwind, aber... Also nach dem Motto, ich frage halt einfach zwei Datensätze ab und dann gucke ich, wo es übereinstimmt. Das kann ich machen, aber ich glaube nicht, dass es sonderlich effizient dann ist. Aber ganz im Ernst... Je nachdem, wie komplex das ist... Also NoSQL hat schon ein paar coole Sachen. Gerade so nach dem Motto, einfach JSON direkt als String reinpumpen und so, das ist schon nice. Je nachdem, wie komplex das ist, hat es dann wieder seine Vor- und Nachteile. Deswegen mag ich ja auch Postgres. Postgres hat auch wunderbaren JSON-Support. Postgres ist eh das Beste. Join ist doch auch softwareseitig. Naja gut, wenn du so willst, ist alles softwareseitig, weil die Datenbank ja auch in irgendeiner Sprache programmiert ist. Und also die Datenbank läuft auf deiner Hardware genauso wie dein Programm. Ja, also wenn du so willst, ist das alles softwareseitig. Nur mit dem Unterschied, dass die Datenbank halt besser weiß, was sie intern macht, als du wahrscheinlich. Ja, so gesehen ist alles, ist auch Stream gucken, ist auch softwareseitig. Aber du hast recht, ja, klar, ist schon so. Drag? Was? Drag? Das klingt... Dragon. Nicht... Das ist C++, ja? Das kenne ich. Das ist C++. Ich kenne das aber nur aus dem Benchmark, weil es da gut abgeschnitten hat. Ich würde es nicht benutzen. Ja, aber SAP wundert mich nichts mehr. SAP ist das... Also bei SAP erwartest du doch eigentlich schon, dass das Oldschool-Shit ist, oder? Nutzt du oder hast du schon mal Rider probiert? Also man könnte sagen, ich benutze Rider öfters mal, ja? Ich habe letztens ein Video gesehen, da hat jemand versucht, Multithreaded mit Workers zu machen in Node.js. Das war ganz wirrer Shit. Aber gehen tut's. Wir haben auch letztens Multithreading gemacht, ein bisschen. Könnt ihr euch noch dran erinnern? WebAssembly C++ war auch ein bisschen Multithreaded am Start. Aber halt auch wieder Abfuck. Okay, was? Rektor an einer Gemeinschaftsschule. Das Gehalt als Schule. Oh, ey, Leute. Ich hätte so keinen Bock drauf, in der Schule zu arbeiten. So absolut ja. Überhaupt gar keinen Bock. Es gibt, glaube ich, also sie könnten mir, so viel Geld könnten die mir gar nicht bezahlen, dass ich in der Schule arbeiten würde. DarkWXTV, Dankeschön. 25 Monate Hyper-Subscription hier. Massive Subs hier. Nice. Rektor in einer Schule. Get Rektor. Ich weiß nicht, gucken wir das heute noch oder gucken wir es am Sonntag? Weil eigentlich wisst ihr, was jetzt ist, oder? Eigentlich ist jetzt 22 Uhr. Und 22 Uhr ist Boomer müde schon spät. Wundert mich nicht. Noch kurz Bann angucken. Wollen wir uns noch Bann angucken, Leute? Weil es ist der, weil ihr seid Chat. Weil ihr seid. Wir gucken uns doch Bann an.
It is July 6, 2022, and you're watching The Code Report. One of the most profound quotes about the JavaScript ecosystem comes from an old British guy who said,
out of intense complexities, intense simplicities emerge.
Ja, wir wissen ja alle, dass er sich über
at the time, nobody
JavaScript
knew what he was talking about.
But Moment, das haben wir schon gesehen. Ich kenne das Video, das haben wir schon gesehen. Egal, wir können es trotzdem noch durchlaufen lassen.
Two, it's clear he was prophesizing the rise of a new JavaScript runtime called Bun. That's right, you no longer need Node.js or Dino, so go ahead and uninstall those from your system right now. Bun.
Ich meine, Albert Einstein hat auch gesagt, C++ ist Kacke.
Just announced its first beta release and makes.
Ja, also ist allgemein bekannt.
The claim that it's significantly faster than Node or Dino. Not just a little bit faster, but orders of magnitude faster. It's always a good idea to be skeptical about benchmarks provided by the creator of a tool, but as you can see here, it's about 3 times faster when server rendering React, running data.
Wisst ihr, was ein bisschen peinlich ist? Dass die Go-Performance bei SQLite sackt. Also sackt, ja. Also im Vergleich zu anderen Sprachen. Ich bin jetzt zwar nicht so der richtige Go. Wie nennen sich die Go-Programmierer? Haben die Go-Programmierer auch irgendwie so eine schöne Bezeichnung, ja? Also bei Rust nennen die sich ja irgendwie Rustacians. Nee, Gopher ist doch das Maskottchen, ja. Also, ich bin jetzt nicht der größte Go-Fan. Ich habe ein paar kleinere Sachen in Go schon gemacht und ich kann es lesen, ich kann es schreiben, ja. Ich bin jetzt nicht so super krasser Go-Fan, aber. Was mich bei Go immer ein bisschen abgeschreckt hat und immer noch abschreckt ist, dass sobald du Interop machen musst mit anderen Programmiersprachen, dass es dann eklig wird. Go ist hauptsächlich darauf ausgelegt, Go mit Go zu verwenden. Also sobald du beispielsweise SQLite verwenden willst, weil SQLite halt C ist, das heißt du brauchst C-Aufrufe hin und her, ist Go sicherlich noch schneller als sowas wie Python und Ruby. Da kann ich euch garantieren. Aber das könnte schon durchaus schneller sein. Sie haben da die letzten Sprache über die letzten Releases der Sprache viel dran optimiert. Aber es hat immer noch seine Probleme bei C-Interop. Und was noch schlimmer ist, also Go zu C geht noch halbwegs von der Performance. Was ganz schlimm ist, ist C zu Go. Also wenn du beispielsweise von Go C aufrufst und dort dann ein Callback übergibst, den du später aufrufst, quasi von C nach Go callen, das ist, glaube ich, irgendwie 150 mal langsamer oder so als ein Go-Funktion, also als ein Go-Function-Call.
Database queries or executing native code with foreign functions.
Impressive. Very nice.
But what I'm more excited about is what this tool can do to simplify your life as a developer.
Warum man eigentlich in Go programmieren sollte, weil Go ziemlich verbreitet ist im Cloud-Ökosystem, ist eine ziemlich gute Einsteiger-Programmiersprache ist, relativ viele Libraries hat, relativ einfach zu lernen ist, ziemlich gut für Multithreading, beziehungsweise so, wie nennt man das so, nebenläufige Sachen ist. Hat schon seine Vorteile. Ich persönlich muss sagen, warum ich nicht mehr in Go mache. Ach ja, Go hat auch jegliches, na so fast as fuck, Go ist ordentlich schnell, ja. Go spielt in ähnlichen Regionen wie so die meisten anderen Dinger, ja. Also der Unterschied zwischen C-Sharp und Go ist jetzt nicht groß. JavaScript ist ein bisschen langsamer, aber jetzt auch nicht so viel langsamer. Also Go ist schnell, aber wenn ein ordentliches C++-C-Ding Rust hast, ist es nochmal eine Ecke schneller. Wohlgemerkt, wir reden hier von V8 JavaScript und halt auch nur im Fall, wo das schön optimieren kann. Standard Library ist gut, ja. Und eine Sache, wo Go richtig gut ist, die haben halt jegliche Deployment-Probleme gelöst. Dadurch, dass Go-Binaries alle statisch sind, sind die zwar ein bisschen fetter. Also wir reden jetzt hier beispielsweise, sagen wir mal, ein C-Binary wäre, ein Hello World C-Binary wäre, keine Ahnung, 450 Byte oder so. Und selbst wahrscheinlich statisch gelingt noch relativ klein. Dann ist ein Go-Binary, ein gleiches Go-Binary wahrscheinlich 10 MB oder so groß. aus dem Kopf. Ich weiß es nicht, was genau, wie es genau ist, aber so ungefähr von den Größenordnungen. Aber Speicherplatz juckt ja heute keinen mehr. Und dadurch, dass Go alles statisch reinlinkt, also dass die statische Binaries bauen, haben die jegliche Deployment-Probleme gelöst. Du kompilierst ein Go-Programm, kopierst es auf deinen Server und egal, wie alt oder wie neu der ist, Linux, ja, läuft einfach. Go-Binaries sind abwärtskompatibel zu Kernel 2639. Das muss man sich mal vorstellen. 2639, Alter, 2639 Kernel Release, das war 2008 oder so, oder 2011. Ja, also, Go-Programme sind rückwärtskompatibel zu jedem Linux der letzten 11 Jahre. Und sind auch vorwärtskompatibel, wenn man so will, zu allen erscheinenden Linux-Versionen. Also, Go-Programme sind wirklich in der Beziehung, was Deployment angeht und wie einfach das ist, das Beste, was es gibt. Also, da ist Go nicht schlecht. Warum ich wenig in Go mache, ist, ich mag die Go-Syntax nicht. Also, nicht das Schlüsselwort Go, was ich nicht mag, sondern ich mag einiges an der Go-Syntax nicht. Auf der einen Seite ist Go relativ üppig, ja, also was Standard-Library angeht. Du kannst auf drei verschiedene Varianten Variablen definieren und sowas. Aber auf der anderen Seite sagen sie immer noch, hey, mach mal gefälligst eine Schleife, wenn du einen Array filtern willst. Oder, nee, wir haben keine dynamischen Listen, wir machen das mit Delete und Add über so komische Magic-Methoden. Oder habt ihr mal in Go gecheckt, ob ein Dictionary ein Key enthält? Hier, Go has key. Ja. Guckt euch das mal an. Also, wahrscheinlich Leute, die nichts anderes als Go machen, finden das wahrscheinlich hübsch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das ziemlich Pains-Champ, wenn ich sowas sehe. Das hier ist der Error-Code, also das ist hier der Check, ob er es gefunden hat. Also, ich weiß ja nicht. Ich mag die Go-Syntax nicht sonderlich. Ich hoffe, dass sich Go, dadurch, dass sie jetzt Generics haben, ein bisschen dahin entwickeln wird, dass Leute sich mal erbarmen, und so ein paar gescheite, dann sollte man es funktionale Libraries nennen, so ein paar gescheite Libraries programmieren, dass du auch mal Listen ordentlich filtern kannst und sowas. Das konntest du ja vorher in Go nie bauen, weil du eben ja keine Typen dafür angeben konntest. Du konntest nur alles mit Interface machen, was ja quasi sowas wie Object ist in C#. Das war auch nicht der Weisheitsletzter Schluss. Und jetzt mit Generics ist das hoffentlich so, dass es da ein paar gescheite Libraries geben wird. Dass man in Go auch mal sowas machen kann wie Array.filter und dann sagen alle Elemente größer 2. Aktuell musst du in Go nämlich eine Schleife dafür machen. Das finde ich ziemlich doof.
That in just a minute, but first I know my mom is going to ask me what a JavaScript runtime is in the first place. You can think of JavaScript like gasoline. It's dangerous and bad for the environment, and by itself isn't very useful. To make JavaScript or gasoline useful, it needs to run through an engine to convert it into raw energy or machine code for a CPU. The most popular JavaScript engine is Google's V8, yep, which powers Chrome, Node, and Dino, and makes JavaScript execution extremely fast.
Man muss echt sagen, ich habe schon ein paar Webcasts und Vorträge gesehen von V8. Entwicklern von Google, wo sie erklärt haben, was sie an Optimierung in V8 gemacht haben. Und Leute, ich sag euch, das ist absolut Next Level Fivehead Shit. Ich hatte wirklich meine Schwierigkeiten, teilweise da mitzukommen, was die da genau erzählen. Baba hat subscribed, Dankeschön für den Sub. Das ist wirklich ziemlich Sixhead. Da hatte einer ein Beispiel in so einem Talk, Konferenztalk, V8. Wo sie gezeigt haben, dass quasi, wenn du... Nee, muss ich anders sagen. Sie haben gezeigt, wie V8 quasi Optimierung predicted, ob man was optimieren kann und wie man es am besten optimiert. Und dass sich V8 halt manchmal vertut. Ja? Und da hat er ein Beispiel gezeigt, der hatte eine Vorschleife in JavaScript und er hat die Abbruchbedingung hat er nicht direkt in die Schleife geschrieben, sondern irgendwie über eine Variable eingelesen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Schleife eben nicht optimiert werden konnte. Und dann hat er gesagt, ja, und wenn wir jetzt die Bedingungen so schreiben, dass V8 es versteht, ist die Schleife irgendwie 150 Mal schneller gewesen und sowas. Und da werden sie gerade dabei, das zu erkennen und diesen Fall zu optimieren, dass es immer 150% schneller läuft und sowas. Also die V8-Leute sind wirklich Next Level, Big Brain, High IQ, da gibt's nix. Ich meine, man muss sich mal überlegen, mit V8, ja, im günstigen Fall ist V8 ähnlich schnell wie C++. Nicht so schnell, gebe ich zu, aber ähnlich schnell. Wir reden jetzt also, wenn ich sage ähnlich schnell, dann meine ich damit, es kann durchaus 2-3 Mal langsamer sein, aber nicht 150 Mal langsamer. Also, mit den passenden Optimierungen und wenn V8 dein JavaScript ordentlich optimieren kann, muss ich mal vorstellen, JavaScript im Browser läuft ähnlich schnell wie C++. Ja, okay, 3-4 Mal langsamer, aber trotzdem saumäßig schnell. Nicht 150 Mal langsamer.
With just-in-time compilation. Now, gasoline combined with an engine still isn't very useful. The average person wants that engine in a car with user-friendly APIs like wheels, file system access, subwoofers, WebSockets, automatic transmission, and so on. A JavaScript runtime is a complete car. All you have to do is put a little bit of JavaScript in the tank, and it will take you anywhere you want to go.
Ja, so complete JavaScript halt ist, ja.
Now that we're done with that ridiculous analogy,
ich meine, not a number ist in JavaScript auch nicht not a number, das wissen wir ja. Und übrigens, wisst ihr, woran mich das Ding mega erinnert? Ich glaube, ich habe es das letzte Mal schon gesagt. Overwatch Pachimari oder so? Guckt euch mal das Overwatch-Plüschding an. Das sieht schon... Ich meine, guckt mal, es hat gewisse Ähnlichkeiten, oder? Müsst ihr zugeben.
About what makes Bun special. A big one is obviously performance, but how does it actually go so fast? Well, first of all, it doesn't use the V8 engine, but instead...
Chainlore, auf geht's, Chat. Auf geht's, Chainlore. Poki V-Check.
Uses JavaScript Core from WebKit, which is generally considered to be faster, but more difficult to work with. In addition, it's written in a low-level programming language called Zig. This is a relatively new language that's similar to C or Rust, and the creators of Bun say the lack of hidden control flow makes it much simpler to write fast software. It's fun to go fast, but more importantly, Bun is an all-in-one runtime.
Ich muss euch ehrlich sagen, ich kenne nichts, was in Zig programmiert wäre oder Zig programmiert wäre, außer Bun. Mir war die Existenz dieser Programmiersprache bis dahin nicht wirklich präsent im Kopf.
Write fast software. It's fun to go fast, but more importantly, Bun is an all-in-one runtime. It has a native bundler to replace tools like Webpack.
Ja gut, Webpack ist ja auch eines der schlimmsten Ausgeburten der Hölle, die es gibt.
Has a native transpiler, so you can write TypeScript code out of the box. With cool features like top-level await, an idea that's already been pioneered by Dino.
Mag jemand Webpack? Ernst gemeinte Frage. Gibt's jemand, der Webpack gerne benutzt? Und konfiguriert vor allem.
Bun will also transpile your JSX files. Also like Dino, it prioritizes web APIs like Fetch, while at the same time also supporting many Node core modules, as well as Node API, which will allow many NPM packages to also work in Bun. In fact, it implements Node's module resolution algorithm.
Wir sind eigentlich mittlerweile der NPM-Support in Dino. Am Anfang haben sie ja in Deno gesagt, nee, NPM ist doof, NPM wollen wir nicht. Und ich habe damals auch schon manchmal hier im Stream gesagt, das, was mich ja von Deno ein bisschen abschreckt, ist, dass die kein NPM haben. Ich meine, NPM ist abfuck extrem, gerade die ganzen Sicherheitsprobleme der letzten Monate und Jahre, keine Frage, aber eine ordentliche Package, ja, Registry oder Package Database ist schon was sehr Sinnvolles. Und hat nicht umsonst jede moderne Programmiersprache der letzten 15 Jahre. Außer C++. Aber C++ ist ja auch nicht modern, die tun bloß so. Deswegen, Das habe ich bei Deno nicht verstanden. Und mittlerweile ist es ja in Deno so, dass die wohl NPM-Support eingebaut haben, aber wohl nicht alles unterstützen. Auch irgendwie merkwürdig ist, weil, tja, es wollten ja erst nicht.
You can install packages from NPM into Bun, and those packages install 20 times faster. It feels like magic. Another nice ergonomic feature is that environment variables load.
Ja, C++ hat leider 15 Package Manager, ich weiß, aber du brauchst sowas offiziell in die Sprache integriert, sonst wird es sich nicht durchsetzen. Ich weiß, es gibt ein paar Package Manager, die das versucht haben, aber ne?
Automatically. It's not like Node.js where you have to install .env into every project.
Das größte Problem an C++, was die auch nie loswerden, sind Header-Files. Das ist einfach für sowas schlechter geeignet als ein ordentliches Modulsystem. Und ja, ich weiß, C++ hat mittlerweile Module. Mal gucken, wann es breitflächigen Compiler-Support dafür gibt. Und mal gucken, wann die wichtigsten Projekte das auch als Modul anbieten. Und keine Header-Files mehr. Also ich glaube, wir sehen uns dann so in 15 Jahren oder so vielleicht.
Comes with its own test runner similar to Jest. And as you might imagine, it's fast. Some might even call it blazingly fast. Sounds awesome, but keep in mind this...
Moment, ich hab gestern gelesen, Geheimtipp. Ein neues Management-Buzzword. Wenn etwas schnell ist, sagt man heutzutage nicht mehr, es ist schnell oder es ist Next Level oder es ist flott oder so. Man sagt, es ist turbocharged. Habe ich letztens gelesen. Neues Manager-Buzzword. Also wenn ihr Manager-Speak mit eurem Manager reden wollt, dann sagt ihr, dass etwas turbocharged ist. Also wenn ihr was beispielsweise verbessert habt und sagt, oh, das ist jetzt doppelt schnell, hast du gesagt, ich habe die User Experience turbocharged, dann sagt er, boah, krasser Typ,
Project is in its infancy. There will be bugs. If you're on Windows, you'll have to use WSL, and even that gave me some issues. But overall, my final analysis on Bun is that this thing is bussin', no cap, for real. This has been the Code Report, thanks for watching, and I will see you in the next one.
Nice. Ja, der macht echt gute Videos, aber das haben wir schon mal geguckt. Du hast das UI agilisiert. Nice. Das User Interface. Oder besser gesagt, das ist nicht die User, ist ja nicht allein das User Interface, die User Experience ist es ja. Das User Interface ist ja nur ein Teil der User Experience. Nee, das schaue ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt ins Bett, Leute. Ich turbocharge jetzt ins Bett sozusagen. Bettke, am Wochenende wahrscheinlich sponsert Hetzner Stream, wenn wir uns bis dahin einig sind. Wenn nicht nächste Woche. Und dann gibt's auch neuen Code mit 20 Euro Startguthaben. Danke für die ganzen Subs, die es heute gegeben hat, Leute. Spontaner Stream, nicht vorhandener, keiner Stream. Wir sehen uns bis dann. Macht's gut. Ciao.